Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und diesmal auf der anderen Seite des Raumes, Thomas Grulke. Hallo Thomas.
Hallo Yannick.
Ja, wir sitzen beisammen nach dem Ende meines Urlaubes, in dem ich natürlich aber alle Gladbach-Spiele verfolgt habe. Thomas, du nach einem Trip nach Augsburg, und ich glaube, es war dein erster, oder?
Genau, in Augsburg bin ich noch nie gewesen, deswegen habe ich mich ja fast schon freiwillig gemeldet, da auch mal hinfahren zu dürfen. War auch eine schöne Fahrt, kann ich gar nichts anderes sagen. Das Spiel allerdings hat da nicht zugepasst.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß nicht, wie oft ich hier schon an einem Montag saß, um über eine wirklich dürftige, gurkige Gladbach-Leistung in Augsburg zu reden. Aber vor Ort habe ich viele davon auch erlebt, du jetzt dann eben auch. Und ja, gemeinsam können wir drüber sprechen, über eine 1:2 Niederlage. Das ist jetzt auf dem Papier erstmal nichts Außergewöhnliches. Ich habe nochmal geguckt, irgendwie selbst in dieser 66-Punkte-Saison unter Lucien Favre gab es natürlich eine Niederlage in Augsburg. Also man kann auch trotzdem irgendwie Champions League spielen und in Augsburg schlecht aussehen. Aber ich sag mal so, dieser Freitag hat nicht nur das mal wieder mehr als deutlich gemacht, dass Borussia damit nichts zu tun haben wird, sondern Thomas, nach diesem 1:2, ja, sind jetzt schon wieder irgendwie alle Alarmglocken am Schrillen. Und das nur eine Woche, oder es waren ja sogar nur 6 Tage nach dem Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin. Tja, welcher Teil dieses Spiels hat am meisten dazu beigetragen?
Oh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gefühlt sind es ja die kompletten 90 Minuten gewesen, wobei man sagen könnte, in den ersten 10 Minuten hatten, glaube ich, die Beobachter das Gefühl, dass da eigentlich nur eine Mannschaft Fußball spielen will und auch Fußball spielen kann. Das waren die Gladbacher, hatten gefühlt 85% Ballbesitz. Augsburg hat es nur versucht, irgendwie gut zu stehen und die Bälle nach vorne gepüllt. Aber eigentlich schon nach 10 Minuten, das kann sich jetzt jeder wahrscheinlich so definieren, wie er das gefühlt an dem am Freitag wahrgenommen hat, hat sich das Ganze so ein bisschen nicht sofort gedreht, aber man merkte, die Gladbacher spielen ihren Stiefel runter und viel mehr kommt da nicht, und nach und nach kommen die Fehler. Man lädt den Gegner sozusagen, der spielerisch deutlich limitiert war, dazu ein, an diesem Spiel teilzunehmen. Man fordert ihn gar nicht richtig. Und das hat sich dann im Grunde über die gesamte Spielzeit gezogen. Und richtig enttäuschend war, fand ich auch, dass nach dem 1:2, da waren es immerhin noch gute 20 Minuten, die man Zeit hatte, fast gar nichts an Druck aufgebaut worden ist. Im Grunde hat da Augsburg sogar seine stärkste Phase meines Erachtens gehabt.
Ja, ich weiß, es war, glaube ich, auch Lucien Favre, das haben wir ihn schon wieder erwähnt, der mal gesagt hat, dass ein 2:0 ja eigentlich das gefährlichste Ergebnis sei, weil man dann so sich in Sicherheit fühlt, und wenn man dann den Anschluss kassiert, ist es ganz schwer, wieder umzuswitchen. Das musste der FC Augsburg aber gar nicht, sondern konnte das irgendwie so nach Hause bringen. Natürlich, ja, wird da ein bisschen gedrückt und Borussia hatte halt mehr Ballbesitz. Aber deswegen ist wahrscheinlich genau richtig, dass du sagst, so das ganze Spiel hat jetzt was zu dieser schlechten Stimmung beigetragen, weil es jetzt irgendwie nicht einen dramatischen Einbruch gab. Man hat keine Führung verspielt. Das Problem hat man ja gelöst, indem man jetzt meistens zurückliegt und da dann wie gegen Union das Siegtor, das Führungstor in der Nachspielzeit schießt. Es ist dann so eingesickert, und ich dachte auch nach den ersten 10 Minuten, es ist ja gemessen an dem, was man dann so erwartet in Augsburg, ganz ordentlich. Und wenn sie dann jetzt irgendwie nochmal ein bisschen anziehen und auch mal in gefährliche Räume kommen, dann könnte das was werden. Aber das ist halt die ganze Zeit ausgeblieben. Also ich glaube, der Zehnerraum so vorm Strafraum, der war Lava, der durfte nicht betreten werden von den Borussen. Würde ich gerne mal wirklich, habe jetzt nicht nachgeguckt, wissen, wie viele Ballkontakte es in der Zone überhaupt gab. Dementsprechend war es dann richtig harmlos, und bei Augsburg ist es so immer ein bisschen mehr geworden. Ne? Dann auch mal so ein kleines Fehlerchen bei Gladbach, kann mich an das Ding von Moritz Nikolas erinnern, so ein Abspielfehler im eigenen Strafraum, ja, das sollte man nicht tun. Und dann stand's trotzdem irgendwie plötzlich 1:0 für Augsburg. Ja, gibt's das plötzlich und doch erwartbar?
Ja, ich meine, mit jedem Fehler, den die Gladbacher dann gemacht haben, mit jedem einfachen Fehler, Sioane sagte, glaube ich, auf der Pressekonferenz so Bälle, wo man sich dann fragt, wieso spielen wir so einen Ball jetzt? Es gab, glaube ich, einen Freistoß auf der rechten Gladbacher Defensivseite. ich glaube, es war Philipp Sander, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, der den Ball so in die Mitte chippte. Das war ja fast eine Vorlage, wie eine Art Flanke für einen Augsburger letztlich. Dann hast du den Fehler von Moritz Nikolas schon angesprochen. Solche Sachen, da merkt doch ein Gegner, die Gladbacher sind nicht so dominant, wie das jetzt vielleicht scheint, weil sie die ersten 10 Minuten die ganze Zeit den Ball haben, sondern sie wissen gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Und vor allen Dingen sind sie an einer oder anderen Stelle unkonzentriert. Das können wir nutzen. Giannoulis hat das in der Szene mit Nikolas getan. Insofern, die Augsburger, sie wussten, was sie zu tun haben, wie sie Gladbach, und das ist ja immer wieder dasselbe Thema in solchen Spielen, sie wissen, wie sie ihnen wehtun können und haben das nach und nach im Verlauf der Halbzeit immer besser getan. Und da war dann nichts davon zu spüren, dass eigentlich Augsburg eine schlechte Ausgangssituation vor diesem Spiel hatte. 2 Niederlagen in Folge mit 7 Gegentoren und die Gladbacher rein gar nichts rausgezogen haben, was ihnen dann eben in der Woche davor gelungen ist, trotz einer sehr schwachen zweiten Halbzeit am Ende noch den Sieg zu ziehen gegen Union. Frische Kräfte hat das auf keinen Fall freigesetzt. Das war dann zu sehen.
Ja, das ist ja immer eine Diskussion, die viele Trainer hassen, wenn es dann so um die Vergangenheit geht, um Angstgegner und so weiter. Ich habe das gesehen, ich glaube, es war Rapid Wien, Trainer Robert Klaus wurde dann vorm Spiel, wo haben sie gespielt, bei Başakşehir, glaube ich, gesagt, dass irgendwie so und so lange Rapid Wien nicht mehr in Istanbul gewonnen hätte. Und er dann erstmal gefragt hat, ja, wie oft haben wir denn da überhaupt gespielt? So 57 Jahre klingt ja jetzt krass und so. Aber wenn man den Augsburger Spielern jetzt gesagt hätte, ja, die haben das halt in sich irgendwie, dass es gegen Gladbach halt läuft, kann ja fast gar nicht, denn diese Mannschaft ist ja doch extrem verändert, wenn man die so mal durchgegangen ist. Ich glaube, da hatten viele dann jetzt die ersten Berührungspunkte mit einigen Spielern. Giannoulis hast du angesprochen, Onyeka im Mittelfeld hat den Borussen auch wehgetan. Aber es gibt natürlich auch alte Bekannte und einer davon, den man schon gut kennt aus der Bundesliga, der aber auch neu in Augsburg ist, der hat dann das 1-0 gemacht, Kevin Schlotterbeck. Die Ecke, die dem Ganzen vorausgegangen war, gab es nach einem Abschluss von Giannoulis. Da hat Nikolas noch ganz gut gehalten. Ja, und dann wollte Ko Itakura klären. Ich weiß, es war irgendwie undankbar, weil er den jetzt nicht so richtig mit Wucht aus der Gefahrenzone drücken konnte. Es hätte die ganz banale Option gegeben. Das sieht dann immer ein bisschen doof aus, aber ist halt die beste, den Ball nochmal zur Ecke zu klären, weil er jetzt irgendwie metermäßig gar nicht so bedrängt war, aber irgendwie so etwas ungelenk köpfen musste. Naja, er hat sich entschieden dafür, es zu probieren, den Ball so weit wie möglich aus der Gefahrenzone zu befördern. Das ist nicht gelungen, Thomas. Und dann gab es eben noch Joe Skelly, der so daneben stand und ich weiß nicht, womit er gerechnet hat. Er schien dann eher wahrscheinlich auf die Ecke zu spekulieren, weil er so gar nicht reagiert hat. Ja, und Kevin Schlotterbeck hatte dann sogar Zeit, sich den Ball auf den schwächeren Rechten zu legen. Und den hat er dann so richtig schön reingedonnert, dass es eigentlich egal war, wo Moritz Nikolas war, solange er nicht angeschossen wurde, denn machen konnte da nicht wirklich was.
Was ich da allerdings auch noch eher sogar noch schlimmer fand, war die erste Kopfballabwehr von Joe Skelly. Er hat ihn ja relativ unbedrängt direkt wieder zum Hereingeber bei dem Eckball rausgeköpft. Also gar nicht nach vorne, einfach nur zur Seite, auch eben nicht zur Ecke. Dann hat, glaube ich, Philipp Sander versucht, wollen wir es mal nennen, die Flanke zu verhindern, was nicht gelungen ist. Ko Itakura war dann das nächste Glied in dieser Kette. Es hatte sich angedeutet, dass durch Einwürfe, durch Standards, durch lange Bälle, irgendwann kommt eben so ein zweiter Ball und dann steht dann einer frei und dann hast du bei Schlotterbeck einfach die, ich will es nicht sagen die Selbstverständlichkeit, aber das Selbstbewusstsein gesehen und den Mut gesehen, was zu riskieren mit deinem Torschuss. Und das hat man ja von Gladbach gerade in der ersten Halbzeit fast gar nicht gesehen, mal über die Außen zu kommen. Wenn man schon jetzt mit Tomasz Tvancsára einen zweiten Abschlussspieler hat, der von rechts nach innen einlaufen kann, um Tim Kleindienst dort zu unterstützen. In der ersten Halbzeit war überhaupt nichts davon zu sehen, dass man das genutzt hätte. Ich fand ein paar Minuten am Anfang der zweiten Halbzeit, da wirkte das so, dass das verbessert ist. Aber insgesamt natürlich viel zu wenig. Und ja, da war es fast zwangsläufig so, dass die Augsburger nachgelegt haben.
Ja, es gab so viele Zwangsläufigkeiten, finde ich. Eine davon war dann personeller Natur, dass Nico Elvedi ausgewechselt werden musste. Der hatte schon in der, was, zweite Minute, dritte Minute diese Szene, wo er den Nacken so überspannt. Und ich dachte, ja, okay, das irgendwie, ja, hat schon viele Spiele gegeben, wo Nico Elvedi so angeschlagen ist und dann auch raus muss. Da würde ich gerne mal nachgucken. Irgendwie Spiele, in denen Nico Elvedi verletzt ausgewechselt wurde, sind wahrscheinlich fast so viele, wie die überhaupt verletzt verpasst hat, weil danach geht's dann meistens wieder. Es sind dann gar nicht dramatische Dinge, nur welche, die ihm dann am Weiterspielen hindern. Es kam Marvin Friedrich rein. Fandst du das überraschend? Hättest du mit Fabio Caudia gerechnet?
Ich fand's nicht überraschend, weil ich glaube, in dem Spiel war es klar, dass Augsburg jetzt nicht über sagen wir mal überfallartige Konter oder Umschaltsituationen jetzt zum Erfolg kommt. Augsburg hat sehr, sehr viele lange Bälle geschlagen auf Tietz. Dagegen ging es häufig darum, Kopfballduelle zu gewinnen. Also insofern habe ich das schon verstanden, dass Marvin Friedrich da gekommen ist. Das Ungünstige daran ist, dass sich das nicht gerade positiv ausgewirkt hat, weil Marvin Friedrich, glaube ich, auch kein einziges Kopfballduell für sich entscheiden konnte, dass er den Torschuss beim 0-2 unglücklich abfälscht. Das ist halt so, da ist ihm kein Vorwurf zu machen, aber ihn jetzt vor allen Dingen wegen seiner Kopfballstärke reinzubringen, hat sich jetzt als nicht so gewinnbringend erwiesen, wie das mit Sicherheit geplant war.
Ja, genau, aber alles, was nicht klappte, resultierte dann nicht aus übermäßigem Druck oder dass da so alles aus einem Guss gelaufen sei bei Augsburg. Es war dann auch mal wieder so ein Ding, eine Szene, in der der Rückraum nicht richtig verteidigt wurde. Also Julian Weigel würde ich da jetzt ins Auge fassen, der irgendwie nicht ganz parat war und ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, dass da diese Orientierung nicht stimmt, die Zuordnung nicht stimmt. Das haben wir jetzt ja schon des Öfteren gewesen, fand ich ganz frappierend bei diesem Gegentor in Frankfurt, wo natürlich Luca Netz den Zweikampf verliert, aber Koitakura, gefühlte fünfmal zu Julian Weigel sagt, bleib bei dem und er das nicht macht. Ja, das sind dann so viele Kleinigkeiten, es müssen dann nicht mal irgendwie halbe Eigentore sein, sondern es ist dann halt zu wenig, um so etwas über 90 Minuten gut zu verteidigen. So, ja, führt Augsburg dann 2-0 und wir wissen ja, allein schon 1-0 für Augsburg ist eine große Herausforderung, aber man kommt dann halt sogar nochmal, ja, dann auch schon wieder fast aus dem Nichts zurück. Und zwar, Thomas, mit einer Eckballvariante, die wir beide die Saison so ein bisschen vermisst haben.
Ja, und das ist die einfachste Variante, die es gibt. Man bringt einfach mal den Ball hoch ins Zentrum. Wenn man viele gute Kopfballspieler hat, und das war ja in dem Spiel mit Sicherheit der Fall, die beiden Innenverteidiger, ob das jetzt Nico Elvedi ist oder Marvin Friedrich in der zweiten Halbzeit, dazu eben Koitakura, wenn man einen Tim Kleindienst hat, und über lange Strecken in dem Spiel Tomasz Cvancara, dann sollte man auch die Bälle ins Zentrum bringen. Und das ist den Gladbachern am Anfang überhaupt nicht gelungen. Es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Ecken, die sie hatten. Ich glaube, es waren insgesamt 5. Aber dann mindestens 3 per Variante kurz zu spielen oder sie erstmal in den Rückraum zu spielen. Der Platz, das muss man ganz ehrlich sagen, und es ist nicht als Ausrede, kam auch nicht von der Mannschaft. Er war in wirklich schlechten Zustand. Und ich glaube, man hat es bei einem Eckball gesehen. Ich glaube, da ging der Ball zurück auf Julian Weigel, wo er den dann löffelartig übers Tor schoss. Ich finde es halt völlig unnötig. Dann soll man doch eine normale Eckenvariante spielen. Gladbach war in der letzten Saison dermaßen stark in dem Segment. Das war das Beste, was sie zu bieten hatten in der gesamten Saison. Ja. Natürlich war der Eckenschütze dort meistens Franck Honorat, aber auch nicht immer. Da hat auch Alassane Player mal eine Ecke geschlagen oder Robin Hack, die zum Erfolg geführt haben, auch Luca Netz. Das kann auch ein Kevin Stöger, das ist ja selbstverständlich. Mir waren das bisher generell an den ersten 6 Spieltagen zu viele Varianten, zu oft irgendwas Verschnörkeltes. Ich glaube da, und das sagte dann später auch Roland Wirkus, einfach ist manchmal besser. Und ich glaube, wenn es schon spielerisch nicht so läuft, dann darf man diese Chancen nicht einfach so hergeben. Und ja, dieses Anschlusstor hat dann gezeigt, wie einfach es manchmal sein kann und wie wenig man die Augsburger Abwehr da gefordert hat. Ich glaube, das 0-2 ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ein Augsburger einfach mal 30 Meter mit dem Ball überbrückt, den Mut hat, eben auf die Kette zuzulaufen, mal was zu, ja, sich zu engagieren und was zu riskieren. Und das sieht man von den Gladbachern viel zu wenig. Da übernimmt dann kaum einer mal die Verantwortung zu sagen, jetzt initiiere ich was. Und das hat sich dann auch ebenso durchgezogen. In den letzten 20 Minuten nach dem Tor gab es die Kopfballchance vom Robin Hack. Und ich glaube, das war es dann schon.
Es gab 3 Abschlüsse noch. Es gab genau 7 Minuten später diese Kopfballchance von Robin Hack, die ja, wo er aus nicht so viel Dynamik relativ viel macht. Ich weiß gar nicht, hätte er den in die lange Ecke bringen können? Oder
war schwierig.
Es war noch weiter der Weg.
Es war auf jeden Fall, finde ich auch, wie du gerade schon sagtest, aus der Distanz ein wirklich guter Kopfball. Der Torwart war ja auch nicht in jeder Situation der sicherste. Auch da ist eigentlich viel zu wenig passiert aus Gladbacher Sicht. Aber ich gebe ehrlich zu, dass ich mich jetzt an die anderen beiden Abschlüsse gar nicht mehr erinnern kann.
Ja, dann gibt es noch Hack hier so von der Grundlinie fast ans Außennetz, zählt als Schuss. Und das allerletzte dann wieder 14 Minuten später, fast letzte Szene des Spiels, Kleindienst noch, also nach dieser Einwurf irgendwas, wer war denn da reingeworfen? Ich weiß gar nicht. Luca Netz, glaube ich, mit dem Kopf, aber der ging ja gar nicht Richtung Tor so irgendwie. Also es war halt, zählt als Abschluss. Ja, aber das ist alles, was in brutto noch 24 Minuten nach dem Anschlusstreffer zustande kam. Und das ist dann halt auch zu wenig, genau wie die 11 Torschüsse insgesamt. Muss man jetzt ja sagen, dass der Trend insgesamt so ist. Borussia ist nicht so effizient und sie produziert weniger als in der Vorsaison. Zwei Dinge, die nicht zusammentreffen sollten. Und so ja, hat man dann jetzt auch in den letzten 3 Spielen zwei Tore in den letzten 3 Spielen oder 2 in den letzten 7 Halbzeiten, wie auch immer man es dreht. Also der Trend da auch nicht sehr positiv, wieder 2 kassiert. Und dann kann man ganz banal zusammenfassen, dass das in Summe halt zu wenig ist, um überhaupt auch nur einen Punkt zu holen.
Ja, absolut. Der Trend ist ziemlich eindeutig. In der letzten Woche ist das Ganze natürlich noch, da haben wir letzte Woche ja drüber gesprochen im Podcast, durch dieses Tor, ja, sagen wir mal, gedreht worden. Ein 0-0 wäre auch ganz anders interpretiert worden als jetzt dann dieser Last-Minute-Sieg, wo man, ja, aber im Grunde auch nur in der Nachspielzeit dann wirklich nochmal so etwas wie ein wenig Druck aufgebaut hat. Man hat diesen Moment genutzt, hatte die eine gute Aktion, die ausreicht. Das ist auch manchmal so. Das ist ja in Ordnung, so ein Spiel mal so zu gewinnen. Aber daraus dann überhaupt nichts zu ziehen, ist dann schon sehr, sehr enttäuschend. Die Art und Weise, das ist das Schlimme. Du hast ja schon gesagt, in Augsburg sind die Spiele häufiger so gelaufen und dass das ein unangenehmer Gegner ist, ist ja auch absolut in Ordnung, darf man auch anbringen, aber Gladbach ist die deutlich, deutlich fußballerisch bessere Mannschaft, talentiertere Mannschaft, aber wenn man natürlich davon so gut wie gar nichts auf den Platz bringt und vor allen Dingen, wenn man null Konsequenz und null Biss zeigt, um das dann dementsprechend auch diesen Vorteil oder dieser Rolle gerecht zu werden, dann darf man sich nicht wundern, wenn es in die Hose geht. Das Überraschende und Enttäuschende ist halt, dass sie Gladbacher das ja auch eigentlich wissen sollten, dass ihnen das schon häufiger passiert ist und dass sie dort kein Mittel gegen finden anscheinend, um dem von Anfang an entgegenzuwirken.
Ich dachte jetzt so auf diesem bei dem Vorhaben, mal wieder 2 Spiele in Folge zu gewinnen, ist es jetzt mal von Vorteil, dass der erste Sieg so zustande kam, ne? So in der Nachspielzeit, dann muss man jetzt mal nur einen überzeugenden hinkriegen und schon hat man die 2 Siege beisammen. Nein, es bleibt eine unüberwindbare Hürde und damit ist Borussia jetzt in vielen bis allen Belangen da angekommen, wo sie am Ende der letzten Saison war, nämlich auf Platz 14 mit einem Punkteschnitt von 1,0. Ich würde sagen, jemand sollte ihm mal mitteilen oder auch Trainer Gerardo Seoane, dass man länger als eine Woche einen Schnitt von mehr als 1,0 haben darf und dass das vor allen Dingen auch nötig sein wird, um A, souverän die Klasse zu halten und B, Thomas, natürlich auch das Umfeld ruhig zu halten, denn da sind natürlich jetzt nach nur einer Niederlage schon alle verständlicherweise wieder auf den Bäumen. Dieser Last-Minute-Sieg gegen Union ist total verpufft, also das ist ja schon wie vergessen jetzt im Prinzip, während wir sprechen. Ja, und man kann es vielleicht so sagen, das habe ich vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, es fühlt sich halt nicht an wie der 6. Spieltag dieser neuen Saison, sondern wie der 40. Spieltag der Gerardo Seoane-Zeit. Und das bleibt sehr bleiern, das ist geprägt von Rückschlägen und vor allen Dingen geprägt davon, dass so richtig nachhaltige Fortschritte halt nicht zu sehen sind. Der größte ist wahrscheinlich, sie wollen etwas mehr Fußball spielen, aber es gelingt ihnen halt nicht deutlich besser.
Ja, also so wie das jetzt am vergangenen Freitag gelaufen ist, so wird man mit Sicherheit keine Ruhe reinbekommen. Bis dahin war ich ja in gewisser Weise optimistisch gestimmt, auch wenn natürlich die 2,5 Spiele davor, ich würde jetzt mal rechnen, ab der 2. Halbzeit Stuttgart, ja auch schon nicht gut waren. Ich konnte den Weg aber verstehen, dass Gladbach gesagt hat, wir müssen aus diesem Zirkel, ja aus diesem Kreis heraus, jedes Jahr mit einem neuen Trainer neu anzufangen. Jetzt sollte es über einen, wie auch immer, gearteten neuen Weg gehen und über neue Spieler, die frischen Wind reinbringen, die anderen mitziehen. Das ist im Grunde seit Tag 1 so kommuniziert worden. Ich finde, man hat das auch in den ersten Spielen gesehen, dass sich was verändert, diese mehr Aktivität, mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Dominanz zu spielen. Und ja, das ist so scheibchenweise wieder verloren gegangen. Und die Mannschaft ist wieder so in den Trott verfallen, den wir hier aus den vergangenen Jahren kennen. Und das ist natürlich dann schon die Frage. Haben dann wiederum diese Veränderungen im Kader immer noch nicht gereicht, um dort eine wirkliche Veränderung zu erzielen? Oder schafft es der Trainer nicht, denn die entscheidenden Hebel anzusetzen? Dass das jetzt nur 2,5 bis 3 Spiele so gut geht, das darf natürlich nicht sein. Und das wird nicht dazu führen, wenn man es nicht wirklich mal irgendwann schafft, ein bisschen in so einen Flow reinzukommen und sich zu steigern, dann wird das die ganze Saison das Thema bleiben, dass man eben eher wahrscheinlich der Musik wieder hinterherlaufen wird, weil diesmal war ja ein ganz klar ein kommuniziertes Ziel, wieder in die erste Tabellenhälfte zu klettern.
Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wo hat es denn in den letzten Monaten überhaupt so seit Beginn der Seoane-Zeit so richtig nachhaltige Fortschritte gegeben? Ich erinnere mich daran, wie Roland Wirkus nach dem verlorenen Derby vor fast genau einem Jahr in Kölner stand und sagte, wir dachten, wir wären weiter. Und wenn man ehrlich ist, könnte er diesen Satz jetzt nach fast jedem Rückschlag in den Mund nehmen und wir denken das ja auch oft, eigentlich sind sie weiter, wir denken immer, sie müssten weiter sein, aber so richtig nachhaltig geht es ja halt nicht nach vorne. Es gibt Entwicklungen von Spielern wie Rocco Reitz, wo ich auch immer, ohne das kleinreden zu wollen, sage, das hat der sich auch größtenteils selbst verdient, das sind Folgen seiner Leihen, die er wirklich gefruchtet haben. Wir haben Robin Hack sicherlich und so weiter, aber so in Summe sind es dann halt doch bei ganz vielen Spielern immer wiederkehrende Dinge, beispielsweise bei den Außenverteidigern, Joe Skelly und Luca Netz, bis hin ja zu irgendwie richtigen Rückschlägen, wo man dann wieder an allem zweifelt. Die guten Impulse, die es gibt, die gibt es auch immer irgendwie. Kevin Stöger und Tim Kleindienst sind dazugekommen, Philipp Sander. Aber ansonsten, wenn wir das große Ganze nehmen, ist das halt viel zu wenig Fortschritt und das muss jetzt schon irgendwann mal richtig fluppen. Nicht nur ein bisschen, weil dann sind es halt irgendwie 1,1 Punkte im Schnitt, aber immer noch zu wenig. Und darauf warten wir jetzt schon viel zu lange, in meinen Augen.
Na, da gebe ich dir absolut recht. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist generell so ein, ich habe eben gesagt, Trott, den gibt es ja im Grunde schon seit Jahren, weil es eben diese Siege in Folge nicht gibt. Aber wie du sagtest, es gibt ja auch nicht diese Niederlagenserie. Die gab es wirklich nur mal unter Adi Hütter, als es da diese 1-4-0-6, 1-4-2-3, glaube ich, diese 4 Niederlagen am Stück da Ende des Jahres. Ansonsten.
Gab es überhaupt mal 3 Niederlagen in Folge unter Seoane?
Ich glaube nicht. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber im ersten Jahr war, also und unter Daniel Farke gab es das, glaube ich, auch nicht. Also insofern, es gibt immer wieder so diese Hoffnungsschimmer, dass man denkt, ah, jetzt könnte ja irgendwie was, jetzt könnte so ein Ruck da durchgehen, das wird sehr, sehr schnell wieder von der Mannschaft selber einkassiert. Und Fortschritte in welchen Bereichen? Es gibt einfach viel zu viele Spieler, die es nicht schaffen, über einen längeren Zeitraum, da spreche ich jetzt einfach mal über vielleicht mal 2 Monate, 8 Spieltage oder so, ein konstant gutes Niveau aufzeigen. Du hast Rocco Reitz genannt, der generell sicherlich einer der wenigen Shootingstars war. Moritz Nikolas hat seine Sache hervorragend gemacht. Das ist jetzt auch nicht kein Ceoane-Thema sozusagen in dem Sinne, sondern kann in Gladbach ja von Glück reden, dass die Omlin-Verletzung nicht zu schwerwiegenderen Problemen geführt hat. Und da gibt es dann natürlich einen Robin Hack, der über Gebühr performt hat im Frühjahr, meine ich. Und vielleicht zeigt das jetzt auch so ein bisschen das. Rocco Reitz und Robin Hack sind beide jetzt als Joker in die Partie gekommen gegen Augsburg. Beide haben nicht viel Wirkung erzielt. Robin Hack durch den Kopfball noch. Aber ist natürlich auch eine etwas unterschiedliche Situation. Rocco Reitz hat Konkurrenz durch Philipp Sander bekommen, hat sich da jetzt noch nicht durchsetzen können. Robin Hack hat die ganze Vorbereitung verpasst, ist noch nicht so richtig in der Saison angekommen. Das heißt, das sind so die Hoffnungsträger, die zurzeit auch noch so ein bisschen durchhängen und so richtig in diese Rolle rein gewachsen sind, ist im Grunde jetzt bisher nur Tim Kleindienst, Kevin Stöger mit Abstrichen vielleicht. Und bei allen anderen hat man das Gefühl, sie spielen halt ihren Stiefel. Und viel mehr kommt da aber
nicht. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es ja auch so, dass Kevin Stöger das Kreativvakuum füllt, das entsteht, wenn Alassane Player nicht in Form ist. Das scheint jetzt schon wieder der Fall zu sein, nach einem ganz ordentlichen Saisonstart. Und er liefert dann auch Scorerpunkte, vor allen Dingen Vorlagen. Und Tim Kleindienst trifft 3-mal jetzt in 6 Spielen. Da muss man ja sagen, es gab im Frühjahr diesen Lauf von Robin Hack, der außergewöhnlich war, der Borussia vielleicht sogar gerettet hat, der aber da überperformt hat zu der Zeit. Und klar, das fällt jetzt weg, weil Hack war auch lange verletzt. Kleindienst kompensiert das. Und deswegen ist es in Summe nicht noch schlechter geworden. Aber deshalb konnten sie Borussia bislang halt auch nicht so on top geben.
Ja, und meines Erachtens muss das jetzt auch passieren über Konkurrenzkampf im Kader, ob man ihn geschürt bekommt, indem man sozusagen von Trainerseite Impulse setzt, mal jemanden auf die Bank setzt, oder ob es aus dem Kader heraus passiert. Wie du schon sagtest, Robin Hack ist mit Sicherheit da ein Thema, Alassane Player sozusagen Beine zu machen. Von ihm muss da viel mehr kommen. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Da sind Scorerpunkte gefragt, ganz, ganz klar. Es kann nicht sein, dass man sich da jetzt überwiegend auf Tim Kleindienst verlässt in der Mitte, dass er jetzt da der einzige Zielspieler ist. Da muss aus der zweiten Reihe auch viel mehr kommen. Player ist vielleicht auch sehr ähnlich dann halt zu Kevin Stöger. Das sind beide eben diese Einfädler, diese Passgeber. Aber gerade von Player fehlt es mir dann auch dieses Nachrücken, dieses ich will dann auch in den Strafraum und ich will dann vielleicht auch selber den Abschluss bekommen. Das fehlt mir da ab und an absolut, weil das kann es nicht sein, dass da so ein bisschen diese Gier fehlt, vielleicht jetzt der entscheidende Spieler zu sein oder das Ding dann vielleicht selber mal zu machen oder in die Hand zu nehmen. Wenn da nicht mehr kommt, dann wird es schwierig sein, nochmal auf eine solche Torzahl zu kommen wie letztes Jahr. Das war ja so einer der einzigen Punkte, der zufriedenstellend war. 56 Tore in 34 Spielen ist ein absolut ordentlicher Wert, war, glaube ich, der 7. Beste in der vergangenen Spielzeit. Der lag aber eben vor allen Dingen an einer relativ hohen Effizienz und sehr, sehr guten Standards. Und da kann man sich halt nicht jedes Jahr darauf verlassen, dass das so funktioniert.
Ja, und jetzt Platz 14, Punkteschnitt 1,0. Da ist man eben jetzt schon wieder auf der alleruntersten Erwartungsebene angekommen. Alles, was darunter geht, ist schon ein richtiger Abstiegskampf. Das formuliert man vielleicht nach 6 Spieltagen doch nicht so. Oder das sind dann gar Abstiegsplätze. Weit ist es wieder nicht. Und das ist einfach viel zu wenig. Und gerade wenn man berücksichtigt, dass der Kredit so wenig vorhanden ist, aus erwartbaren Gründen natürlich auch. Und deswegen geht das auch so schnell, dass der Effekt eines Last-Minute-Erfolges wie gegen Union binnen 6 Tagen komplett verpufft. Das ist ja schon wieder wie vergessen. Also als wenn es gar nicht passiert wäre und es nur 3 Punkte gegeben hätte. Und das darf einfach nicht sein, dass solche Erfolgserlebnisse, die im besten Fall sogar Initialzündungen sein können, so dastehen wie so singuläre Ereignisse, die es ja in dem Fall fast schon nur alle paar Jahre mal gibt. Und darüber muss man schnell hinwegkommen.
Genau, das ist eben halt nicht so eine Situation, was es eben ja sehr, sehr gut umschrieben, dass es der 6. Spieltag ist und man sozusagen ja einen Neuaufbau ausgerufen hat. Natürlich hat man ausgerufen, dass man den Weg etwas verändert, dass man was verändern muss. Das war ja auch ganz klar nach der Saison. Aber man fängt halt nicht bei Null an. Man hat etwas aufgebaut mit dem Trainerteam, mit dem Trainer. Und da reicht eben dann so ein Auftritt, der einen dann wieder größere Sorgenfalten ins Gesicht treibt, wenn man das Gefühl hat, das ist genau dasselbe, was man im Herbst 2023 gesehen hat, im Herbst irgendwann 2022, im Herbst irgendwann 2021. Und das ist dann halt wenig. Und unter dem Druck stehen die Gladbacher und dem müssen sie sich stellen. Das ist eine ganz klare Sache.
Jetzt können die Verantwortlichen zu Recht sagen, Mensch, eine Niederlage, die es ja jetzt hintereinander war, nach diesem Last-Minute-Sieg gegen Union und alles wird schon in Schutt und Asche geredet. Aber da sehe ich ist weder die Medien in der Pflicht noch das Fanumfeld, da irgendwie jetzt noch allzu nachsichtig zu sein, nach dem Vorschub, den es ja im Sommer erneut gab. Ich denke auch, dass die Verantwortlichen so ein bisschen, ich will nicht sagen, den Fehler gemacht haben, aber so dem Trugschluss erlegen sind, dass diese Stimmungswende so groß war im Sommer. Es war wirklich vor allen Dingen ja dieser ganz banale Effekt. Borussia hatte 7 Wochen Pause. Es gab keine weiteren Rückschläge, es gab keine Niederlagen. In die Zeit sind wirklich gute Transfers gefallen, auch die letzten Verpflichtungen dann des Sommers, sehr früh schon. Und ja, deswegen war es auch keine richtige Aufbruchstimmung. Also man will aufbrechen und der Verein will eine Aufbruchstimmung haben. Das ist ja auch richtig so. Aber sie ist ja nicht so wirklich da und da gewesen. Man hat das mit ganz guten ersten Leistungen untermauert. Das waren sie auch. Und was ist jetzt schon wieder? Das kann man eigentlich auch niemandem vorwerfen. Man fängt ja schon an zu überlegen, ah ja, okay, muss man nicht auch einfach in Bochum gewinnen? Sind die nicht so schwach? Hat man nicht eh zuletzt immer gut ausgesehen gegen Bochum? Ist Leverkusen nicht halt auch verwundbar an so einem ersten Spieltag nach dieser Wahnsinnssaison? Leverkusen ist jetzt sogar noch hinten sehr verwundbar, wie man beim 2-2 gegen Kiel gesehen hat am Wochenende. Stuttgart steht auch noch nicht so rosig da in der Bundesliga. Da hat man zumindest eine Halbzeit sehr gut ausgesehen. So fängt es ja jetzt schon wieder an, dass man das zu hinterfragen beginnt, was wenigstens erkennbar positiv war, aber halt nicht nachhaltig positiv. Und das ist das große Problem unterm Strich.
Ja, und dafür braucht es halt engagierte, überzeugende Auftritte. Für mich das Überzeugendste bisher war die erste Halbzeit gegen Stuttgart. Da ist zwar auch nicht alles glatt gelaufen. Man hat letztlich viel zu wenig daraus gemacht, was auf dem Platz passiert ist, nämlich dass man Stuttgart ja sozusagen da hatte, wo man sie haben wollte. Man ist sehr mutig aufgetreten. Man ist mit Überzeugung aufgetreten, mit Aggressivität, mit Aktivität. Dass es da nur 1-1 stand, ist der Makel an der ganzen Geschichte dieser Halbzeit. Aber wenn es solche Auftritte gibt, dann kann man auch Niederlagen verkraften, man kann sie verzeihen. Man könnte dann auch eine Niederlage in Augsburg verzeihen, aber man kann halt nicht wieder in diese Muster verfallen, die man doch längst oder die man jetzt hinter sich lassen wollte. Das macht das Ganze eben halt so schwierig und das macht das Ganze auch für die kommenden Wochen so interessant, ob es die Mannschaft tatsächlich schafft. Du hast es ja gesagt, die Verantwortlichen können sicherlich sagen, jetzt, das war jetzt ein Spiel, das war jetzt die eine richtig schlechte Leistung. Davor haben wir immer wieder Phasen im Spiel gehabt, die in Ordnung waren und mit Sicherheit läuft noch nicht alles gut. Aber das müsste jetzt die Mannschaft dann eben zeigen, dass sie daraus lernt. Und das ist halt die Frage, ob ihr das gelingen wird in den kommenden Wochen.
gegen Heidenheim geht es dann weiter in knapp 2 Wochen. Aber jetzt ist erstmal Länderspielpause. In positiven Phasen kann man sagen, ja, schön mal alles sacken lassen. Richtig gut sieht's aus. Man schaut sich gerne die Tabelle an. Aber jetzt ist die Lage eben so, dass es 2 Wochen sind, um ja auch mal viele Steine umzudrehen, viel zu diskutieren, viel zu hinterfragen. Personell, es wird schwierig, jetzt da in mannschaftstaktisch zu arbeiten. Es wird dann eher individualtaktisch sein, weil ja wirklich sehr viele weg sind. Es gibt am Donnerstag ein Testspiel um 18 Uhr beim Drittligisten SC Verl. Und das wird mir jetzt insofern spannend, als da einige U23 und sogar vielleicht U19-Spieler dabei sein können. So Top-Talente wie Kilian Saug, Niklas Wieder, die sind nicht unterwegs mit den U-Nationalmannschaften, mit ihrer U18. Und die U23 hat kein Spiel erneut am Wochenende. Das ist verlegt worden. Das Derby beim 1. FC Köln 2 aus Sicherheitsgründen in den Dezember. Deswegen, ja, kann da mal bunt gemischt werden. Muss aber ja fast in der jetzigen Lage schon sagen, will ich sagen, dass Sioane hoffen muss, dass sich da niemand so sehr hervortut. Aber nehmen wir mal an, Noah Pesch schießt jetzt da auch wieder 2 Tore. Der derzeitige Shootingstar der U23, da werden die Rufe natürlich noch lauter, dass so Leute auch mal Chancen oben bekommen müssen. Man muss ja immer vorsichtig damit sein. Erstmal ist es Regionalliga, Bundesliga, da ist viel dazwischen. Nichtsdestotrotz finde ich schon, dass es nicht schadet, wenn vielleicht auch mal die Spieler auf den Kaderplätzen 16 bis 20 so ein bisschen mehr Druck dann von unten im Prinzip bekommen, von den Top-Talenten, ganz im Sinne des Borussia-Weges. Weil das passiert ja auch bei den designierten Stammspielern. Die bekommen Druck von Kaderplatz 12 bis 15. Und genauso müsste es dann eben auch so mit der zweieinhalbten bis dritten Reihe des Kaders sein. Deswegen sehr spannend für mich da mal hinzuschauen, wer sich da vielleicht hervortun kann, wer überhaupt dabei sein darf. Und ja, natürlich dann wie immer nicht zu große Schlüsse daraus ziehen, aber auch die richtigen.
Ja, also personell wird das Ganze mit Sicherheit ähnlich aussehen, wie es vor einigen Wochen in der ersten Länderspielpause aussah, als Gladbach dann den Test gegen VfL Venlo gespielt hat, 4-1 gewonnen hat. Da hat ja Robin Hack sein erstes Spiel überhaupt erst von Beginn an wieder bestritten nach der langen Verletzungspause. Genau, für einige Spieler ist das eine gute Gelegenheit, aber hast ja schon gesagt, Länderspielpause ist natürlich auch immer so ein Thema, es sind viele Spieler weg. Immer nicht ganz einfach, aber das betrifft ja jede Mannschaft. Insofern muss auch Gladbach damit zurechtkommen und arbeiten. Das Beste aus dem Spiel in Verl halt rausholen, dass einige Spieler mal ein bisschen Spielrhythmus bekommen. Und dann geht's darum, sich auf Heidenheim vorzubereiten. Letztes Jahr, vielleicht auch ganz interessant, war das ja auch ein Spiel nach Köln, nach einer riesigen Enttäuschung. Da kippte erstmals unter Sioane dann so ein bisschen die Stimmung. Da haben die Fans deutlich gemacht, dass es so nicht geht. Jetzt sind wir genau ein Jahr weiter und sind bei einem ganz ähnlichen Punkt.
Ja, damals begann mit dem Heimspiel gegen Heidenheim eigentlich die ergebnismäßig und auch leistungsmäßig beste Phase der Saison. Man gewann noch etwas knapp und glücklich auch das Bundesligaspiel gegen Heidenheim 2-1, dann sehr souverän im Pokal 3-1, anschließend 3-3 in Freiburg beinahe gewonnen, erst in der letzten Minute den Ausgleich kassiert und kurz darauf, 6 Tage später, 4-0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Habe ich noch was unterschlagen? Nee, ich glaube, das war es alles. Also das war so, waren die besten 2 Wochen fast in der vergangenen Saison, die es bei Borussia gab. Und in eine ähnliche Richtung sollte und müsste es jetzt eigentlich auch gehen. Das braucht die Mannschaft auf jeden Fall. Das braucht das Umfeld auch, um ruhig gehalten zu werden. Denn sonst ist auf jeden Fall Potenzial da, ohne es jetzt zu martialisch auszudrücken, dass den Verantwortlichen das um die Ohren fliegt bis Weihnachten. Ja, viel Kredit ist nicht mehr da. Das, glaube ich, sagen wir in Summe jetzt schon etwas zu früh in dieser Saison. Aber umso spannender wird es in den nächsten Wochen hinzuschauen. Und ja, nächste Woche widmen wir uns dann dem Vorbericht des Spiels gegen Heidenheim. Und ja, danach die Folge geht es auch schon wieder um ein Pflichtspiel, nämlich jenes gegen Heidenheim, das wir analysieren werden. Aber eins nach dem anderen. Euch erstmal eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de.